Gesellschaft, was ist Gerechtigkeit? Egal, ob es um Diätenerhöhung für Politiker geht, um die Hartz-IV-Reform und ihre Konsequenzen, um zu hohe Steuern und Managerabfindungen, um Gewerkschafter, die umsonst in den Urlaub fliegen. Immer geht es bei diesen Diskussionen um das Zauberwort Gerechtigkeit, so als sei es völlig klar, was darunter zu verstehen sei, wie Gerechtigkeit genau aussieht. Und hinzu kommt die Tatsache, dass sich in dieser Gesellschaft Millionen von Menschen an den Rand gedrängt sehen. Dabei handelt es sich nicht nur um Arbeitslose, um Alleinerziehende. So langsam aber sicher scheint auch die Mittelschicht bedroht zu sein. Was spielt Gerechtigkeit in diesem sozialen Kontext für eine Rolle? Unsere Gesellschaft ist keine, die das gegenseitige Interesse aller Bürger und Bürgerinnen genügend berücksichtigt. Es gibt deshalb keine umfassende Gerechtigkeit. Das sagt der Freiburger Soziologe Professor Günter Dux und weiter: Die gegenwärtige ökonomische Verfassung der Gesellschaft lässt Gerechtigkeit nicht zu, genau deshalb benötigen wir einen umfassenden Paradigmenwechsel. Wie dieser genau aussieht, warum Gerechtigkeit nicht realisiert werden kann, erklärt Günter Dux in der SWR2-Aula.
Gerechtigkeit stellt neben der Zerstörung der Umwelt wahrscheinlich das Problem dar, das uns in der Gesellschaft am meisten bedrängt. Die Verhältnisse kennen Sie. Wir leben in einer ungemein reichen Gesellschaft. Mit dem jährlichen Wachstum wächst auch der Reichtum. Der Reichtum fällt jedoch nicht nur ungleich an. Damit könnte man leben. Um Gleichheit geht es nicht bei der Gerechtigkeit. Der Reichtum fällt in einer Weise an, dass die Gesellschaft in oben und unten auseinanderdriftet. Seit dem Jahr 2000 ist das reale Nettoeinkommen beim reichsten Zehntel um 17% gestiegen, beim ärmsten Zehntel um 18% gesunken. Die Folge ist, in dieser Gesellschaft sind 13% arm, haben weniger als 781 Euro im Monat, alles in allem. Das ist die Armutsgrenze. Weitere 13% gelten nur deshalb nicht als arm, weil sie durch Sozialleistungen, Wohngeld, Kindergeld über die Armutsgrenze kommen, liegen aber nahe an der Armutsgrenze. Überdies sind es nahezu 3 Millionen Kinder, die unter Bedingungen von Armut aufwachsen. Es will mir wenig sinnvoll erscheinen, diesen Befund dadurch relativieren zu wollen, dass man sagt, Armut sei ein relativer Begriff. Wer alles in allem mit 781 Euro im Monat auskommen muss, ist arm dran. Es ist dieser Befund, der das ausmacht, was wir als Problem der Gerechtigkeit verstehen. Als Soziologe tut man gut daran, den Begriff der Gerechtigkeit der Problemlage verbunden zu halten, wie sie sich mit der Gesellschaft entwickelt hat. Gerechtigkeit, werden wir sagen, sei das Postulat, jedem die Möglichkeit zu bieten, Lebenspraxen, die in der Gesellschaft als bedeutsam und sinnvoll gelten, auch für sich realisieren zu können. Der Begriff lässt sich unschwer konkretisieren. Jede Gesellschaft entwickelt Standards, die zum sinnvollen Leben dazugehören, in unserer Gesellschaft ausreichende Versorgung mit Nahrung, die Nutzung technischer Errungenschaften wie Staubsauger und Waschmaschine, ebenso den Zugang zu kulturellen Errungenschaften wie Fernsehen und Tageszeitungen. Schließlich gehören dazu kommunikative Möglichkeiten wie die, mit anderen gesellig zusammen sein zu können oder die entfernt lebenden Kinder besuchen zu können. Überhaupt, reisen muss man können. Gerechtigkeit soll sein. Man kann und muss fragen, warum soll sie sein? Darauf komme ich zurück. Warum treibt unsere Gesellschaft in oben und unten auseinander, sodass auch tatsächlich 73% der Bevölkerung unserer Gesellschaft sie für eine ungerechte Gesellschaft halten? Die Frage, warum nicht ist, was eigentlich sein soll, soziale Gerechtigkeit, verlangt eine etwas eingehendere soziologische Erörterung der Marktgesellschaft. In der Marktgesellschaft ist das ökonomische System das eigentlich gesellschaftbegründende System. Durch die Ökonomie sind alle mit allem in der Gesellschaft verbunden. Alle müssen auch in das ökonomische System einbezogen sein, denn im ökonomischen System der Arbeit erwerben alle oder doch so gut wie alle die Mittel, um leben zu können. Geld. Wenn man die Bedingung ins Auge fasst, um in dieser Gesellschaft leben zu können, nämlich in das System der Arbeit inkludiert zu sein, ahnt man bereits, dass das nicht gut gehen kann. Denn nicht alle stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, Kranke nicht, Alte nicht und Kinder auch nicht. Doch das ist nicht das Hauptproblem der Gesellschaft. Das besteht darin, dass das ökonomische System in der Geschichte der Marktgesellschaft der letzten 300 Jahre kaum einmal in der Lage war, allen, die Arbeit suchten, auch Arbeit zu verschaffen. Vollbeschäftigung sind Ausnahmezeiten in der Ökonomie. Überdies aber war das ökonomische System zu keiner Zeit in der Lage, alle zu Bedingungen zu inkludieren, einzuschließen also, die den Beschäftigten ein gedeihliches Auskommen gesichert hätten. Zu keiner Zeit haben die Arbeitnehmer für Zeiten der Krankheit und des Alters durch ihren Lohn hinreichend Vorsorge treffen können. Ganz die gleichen Verhältnisse finden wir in der Gegenwart. Neben dem Problem der Arbeitslosigkeit ist das Problem der Niedriglohngruppen eines der Hauptprobleme unserer Gesellschaft. Setzen wir nach. Fragen wir wiederum, warum ist das so? Die vordergründigen Antworten kennt jeder. Das ökonomische System arbeitet unter Bedingungen der Konkurrenz. Jeder Unternehmer muss deshalb darauf bedacht sein, die Lohnkosten niedrig zu halten. Gründe dafür, dass es nicht ist, wie es sein soll, gibt es auch auf der Seite derer, die Arbeit suchen. Viele Langzeitarbeitslose insbesondere haben keine ausreichende Bildung, andere haben die falsche Bildung. Man muss jedoch, um dem Problem der Gerechtigkeit in der Marktgesellschaft auf den Grund zu kommen, eine ungleich systemischere Überlegung anstellen. Das ökonomische System operiert nach einer Logik, die Arbeit organisiert, um Gewinn zu machen, Kapital zu akkumulieren. Es inkludiert deshalb nur die in das ökonomische System, deren Inklusion Gewinn verspricht, und es inkludiert alle nur zu Bedingungen, die Gewinn versprechen. Für das Interesse der Subjekte an einer gedeihlichen Versorgung ist in der Logik des ökonomischen Systems kein Platz. Milton Friedman, einer der bedeutendsten Finanzökonomen unserer Zeit, hat das mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht. Es gibt, so sagt er, für Unternehmer nur eine einzige Verantwortung. Sie besagt, die verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend einzusetzen. Und es gibt, so hat er hinzugefügt, wenig Entwicklungstendenzen, die so gründlich das Fundament unserer freien Gesellschaft untergraben können, wie die Annahme einer anderen sozialen Verantwortung durch Unternehmer als die für die Aktionäre. Friedman gibt damit exakt wieder, was ich hier als Logik der Operativität des ökonomischen Systems bezeichne. Es ist die Maxime des Interesses am Gewinn ganz unabhängig vom Wohlergehen der Menschen, die bestimmt, wer reinkommt ins ökonomische System und zu welchen Bedingungen jemand reinkommt. Das ist nicht nur so, das kann nicht anders sein, wenn man das System der Marktwirtschaft nimmt, wie es ist. Doch was folgt daraus? Soziologisch kann eines nicht fraglich sein. Zwischen den Interessen, die im ökonomischen System verfolgt werden, und den Interessen der Subjekte in der Gesellschaft besteht eine Diskrepanz. Beide kommen nicht zur Deckung. Die Last der Diskrepanz tragen die, die nicht in das ökonomische System der Arbeit integriert werden oder nur zu Bedingungen, die ihnen kein Leben zu führen ermöglichen, wie es den Sinnvorgaben der Gesellschaft entspricht. So unausweichlich diese Feststellung ist, so unausweichlich ist dann allerdings auch die Weiterung, die daraus folgt. Wir sind mit dem ökonomischen System der Marktgesellschaft in eine Organisationsfalle der Gesellschaft geraten. In dieser Gesellschaft müssen alle in das ökonomische System integriert werden, um leben zu können. Aber alle zu integrieren, sieht sich das ökonomische System nicht in der Lage und schon gar nicht alle zu zureichenden Bedingungen. Das also ist der Grund, der nicht sein lässt, was eigentlich sein soll: Gerechtigkeit. Wenn man die Verhältnisse nimmt, wie sie sind, erledigt sich die Frage, ob wir in der besten aller Gesellschaften leben.
Die Vorzüge dieser Gesellschaft sind bekannt. Das ökonomische System hat eine Versorgung mit Gütern und einen Reichtum der Gesellschaft bewirkt, die kein anderes System zu bewirken vermag. Das ist die Sonnenseite des Systems. Damit einher geht die Schattenseite, die entschiedene Ungerechtigkeit gegenüber jenen Menschen, die keine Bedingungen finden, um ein Leben zu führen, das den Sinnvorgaben der Gesellschaft gerecht würde. Es ist ja keine Frage, dass jeder die Verantwortung für sein eigenes Leben hat. Er muss dafür jedoch günstige Bedingungen in der Gesellschaft finden. Das ökonomische System bietet sie aber nicht allen und schon gar nicht zu Bedingungen eines sinnvoll zu führenden Lebens. Das ist das Problem. Wenn wir danach auch die Frage, ob wir in der besten aller möglichen Gesellschaften leben, auf die Seite setzen können, nicht auf die Seite setzen können wir das tägliche Credo der Politik, es bei den gesellschaftlichen Verhältnissen belassen zu sollen, wie sie von der Ökonomie geschaffen werden. Denn die Lösung des Problems, so sagt man, sei überhaupt nur vom ökonomischen System zu erwarten. Mitnichten. Das ökonomische System ist doch gerade das Problem. Durch es entsteht doch allererst, was uns als Problem der Gerechtigkeit bedrängt. Und es ist nichts in Sicht, aber auch gar nichts, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, wenn man sie sich selbst überlässt, ändern könnte. Ungeachtet des Aufschwungs der vergangenen Jahre treibt die Gesellschaft ihn oben und unten auseinander. Es wäre leichter, mit dem neoliberalen Credo, es bei den gesellschaftlichen Verhältnissen belassen zu sollen, wie sie vom ökonomischen System bewirkt werden, kritisch umzugehen, würde der Glaube an die Ökonomie nicht durch die Wissenschaft der Ökonomie gestützt. Er findet in den Wirtschaftsredaktionen der Medien und in den von der Wirtschaft organisierten Thinktanks seine tägliche Verbreitung. Als Soziologe weiß man, was man weiß. Und man weiß, dass die Logik des ökonomischen Systems eine von Interessen bestimmte Logik ist, die mit den Interessen von Millionen Menschen in der Gesellschaft nicht zur Deckung kommt. Man kann sich als Soziologe deshalb die Frage der sozialen Gerechtigkeit nicht ausreden lassen. Stattdessen sieht man sich vor die Aufgabe gestellt, die Bedingungen zu eruieren, unter denen sie sich verwirklichen ließe, wenn denn die politischen Bedingungen geschaffen würden. Die Frage lässt sich präzisieren. Wie, das ist die Frage, muss ein Sozialstaat aussehen, der nicht das bloße Überleben, sondern Gerechtigkeit zur Zielvorgabe hat, und wie lässt er sich realisieren? Halten wir zunächst eines fest. Wir sind an das ökonomische System gebunden. Es hat weltweit Verhältnisse geschaffen, die sich nicht rückgängig machen lassen. Niemand wüsste überdies zu sagen, wie wir anders als über den Austausch der Waren auf dem Markt eine so große Weltbevölkerung ernähren sollten. Im 19. Jahrhundert lag es nahe zu meinen, das ökonomische System des Kapitalismus überhaupt abschaffen zu können. Diese Annahme ist nicht nur wegen des Gewaltsystems des Kommunismus, das aus ihr hervorgegangen ist, hinfällig geworden. Wir brauchen das ökonomische System des Marktes. Wir brauchen aber zugleich ein korrektives System, das die systemischen Defizite des ökonomischen Systems auffängt. Der Sozialstaat hatte diese Zielvorgabe. Er ist nicht, wie man gemeint hat, aus der Armenfürsorge des Staates hervorgegangen. Seine Wurzeln liegen in dem Kampf des Proletariats im 19. Jahrhundert, sich einen Anteil am Sozialprodukt zu sichern, der ihm ein Leben zu führen erlauben sollte, das den Sinnvorgaben der Gesellschaft gerecht zu werden vermochte. Bildung und Arbeit waren seit der Französischen Revolution dessen Forderungen. Der Sozialstaat ist mit dieser Zielvorgabe gleich zweimal gescheitert. Einmal in der Weimarer Republik mit katastrophalen Folgen, ein zweites Mal in der Bundesrepublik, als ausgerechnet eine Regierung der Sozialdemokratie das Postulat der sozialen Gerechtigkeit als Maxime des Sozialstaats preisgegeben und stattdessen die Sicherung des Existenzminimums für ausreichend erklärt hat. Es machte keinen Sinn. Wollte man den alten Sozialstaat wiederbeleben. Er hatte Defizite, er belastete die Ökonomie, indem er die Arbeit verteuerte, und er diskreditierte durch die bloße Alimentierung die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Überdies entfaltet das ökonomische System unter der Globalisierung eine Autonomie, durch die es sich der Steuerung durch die nationale und auch transnationale europäische Politik entzieht. In der Tat, wir müssen umdenken. Aber umdenken kann nicht heißen, die Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, einfach abzuhängen. Umdenken muss heißen, darüber nachzudenken, was politisch geschehen muss und selbstredend auch, was geschehen kann. Gerade weil sich unter der Globalisierung erneut zeigt, dass sich das ökonomische System nach einer Logik entwickelt, die auf die Bedürfnisse von Millionen Subjekten keine Rücksicht nimmt, erweist es sich als unerlässlich, die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht zu belassen, wie sie vom ökonomischen System bewirkt werden, sondern sie politisch zu gestalten, wenn denn humane Verhältnisse geschaffen werden sollen. Eines kann nicht fraglich sein. Wenn in einer Gesellschaft wie der Marktgesellschaft der Reichtum der Gesellschaft oben anlandet, während die Menschen unten in bedrängende Verhältnisse geraten, dann sollte es jedem einleuchten, dass man versuchen muss, die systemischen Bedingungen politisch so zu gestalten, dass alle gedeihliche Bedingungen ihrer Lebensführung finden. Wer einwendet, die politische Gestaltung der Gesellschaft sei doch eben erst gescheitert und dabei die kommunistischen Systeme im Blick hat, beweist damit nur, dass er intellektuell nicht Schritt hält mit dem schnellen historischen Wandel. Es geht, das habe ich deutlich gemacht, nicht darum, sich des ökonomischen Systems entledigen zu wollen, auch nicht es sozialisieren zu wollen. Es geht aber sehr wohl darum, den vom ökonomischen System geschaffenen Reichtum zur Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse anders nutzen zu wollen, als es durch das ökonomische System geschieht. Wie denn, werden Sie fragen. Sagen Sie schon, wie? Gewiss, ich werde Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben, auch wenn viele praktische Fragen offen bleiben müssen. Eine Überlegung will mir unabweislich erscheinen, wie immer die Lösung des Problems der sozialen Gerechtigkeit aussehen mag. In Gesellschaften, die wie die Marktgesellschaften überaus reiche Gesellschaften sind, in denen der Reichtum aber überdies Jahr für Jahr oben anfällt, während unten die Menschen verarmen, können gedeihliche Verhältnisse für alle, auch für die unten, nur geschaffen werden, wenn Strategien gefunden werden, die einen Teil des Reichtums von oben nach unten umleiten. Die Reichen sind dann immer noch reich. Nochmals, um Gleichheit geht es nicht. Aber die Armen sind dann nicht länger arm. Ohne in einer Weise zu teilen, dass die, die in Armut leben, aus der Armut herausfinden, geht es nicht, wenn Gerechtigkeit sein soll. Nehmen, teilen, weiden, das ist der Nomos der Erde. Carl Schmitt hat dessen Verständnis bei den Griechen dargelegt. Die Frage ist erneut, wie es geschehen soll und vor allem geschehen kann, ohne die Marktwirtschaft in Frage zu stellen. Insofern, nun habe ich an anderer Stelle eine Strategie vorgeschlagen, die auf ein anderes Modell des Sozialstaats zielt, als ihn die Vergangenheit kannte. Ich nutze dabei eine Diskussion, die in der politischen Theorie dem Projekt des Grundeinkommens gilt. Es muss, so meine Überlegung, ein System der Grundsicherung geschaffen werden, durch das jeder, dessen Einkommen unterhalb eines Sockelbetrages liegt, sagen wir von 850 Euro, diesen Betrag als Grundsicherung vom Staat garantiert bekommt. Das ist die eine Hälfte des Systems der Grundsicherung. Die andere besteht darin, dass jeder auch die Möglichkeit erhält, durch eine Teilzeitarbeit oder eine Arbeit in einer Niedriglohngruppe ein Gesamteinkommen zu erzielen, das in etwa dem mittleren Nettoeinkommen entspricht, das heute erreicht wird. Das sind derzeit 1.300 Euro. Nicht gerade viel. Ein solches Modell zieht naturgemäß viele Fragen nach sich. Man muss jedoch zunächst einmal einräumen, dass durch ein Sicherungssystem, in dem Einkommensgarantie und Arbeit gekoppelt sind, überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit als politische Strategie in die Gesellschaft einzöge. Und Gerechtigkeit ist nicht irgendein Postulat, sondern eines, das darauf zielt, lebbare und das heißt menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. Der gravierendste Einwand ist allemal, ein solches System lasse sich nicht finanzieren. Doch es lässt sich finanzieren, oben fällt ein ungemeiner Reichtum an. Man muss allerdings umdenken und die gesellschaftlichen Verhältnisse wirklich unter dem Imperativ der Gerechtigkeit gestalten wollen. Dabei muss man auf die Autonomie des ökonomischen Systems Bedacht nehmen. Auf die Einkommen der Unternehmen kann man nur in engen Grenzen zugreifen, anders läuft man Gefahr, das ökonomische System zu irritieren. Dort aber, wo die Einkünfte in die Verfügbarkeit des Privatvermögens treten, muss von der oberen Mitte an eine ungleich stärkere Belastung erfolgen und die muss genutzt werden, um die Grundsicherung für die Menschen unten zu finanzieren. Es gibt, sagt der dritte Armuts- und Reichtumsbericht, 6,8 Millionen Reiche in der Bundesrepublik. Dabei soll als Reich gelten, wer ein Nettomonatseinkommen von 3.418 Euro hat und mehr. Wie viel wirklich in der oberen Mittelschicht und in der Oberschicht verdient wird, sagt der Bericht nicht. Es ist aber sehr viel, wenn man auch das Einkommen aus Kapital hinzunimmt. Gewiss, so wie sich Unternehmen der Besteuerung zu entziehen vermögen, so besteht auch bei der Inanspruchnahme privater Einkünfte die Gefahr, dass sich Reiche ins Ausland absetzen. Es lassen sich jedoch nicht zuletzt durch eine europäische konzertierte Politik ungleich wirksamere Maßnahmen treffen, dass, was im Inland verdient wird, auch im Inland versteuert wird, als es bislang der Fall ist. Woher sollen die Arbeitsplätze kommen? Ein Teil wird sich dadurch gewinnen lassen, dass Menschen mit Ganztagsbeschäftigung im unteren Einkommensbereich zu Halbtagsarbeiten wechseln werden, Frauen insbesondere, die Familie und Beruf miteinander vereinbaren wollen. Im ökonomischen System werden sich ebenfalls unter Bedingungen einer Entlohnung im 600-Euro-Bereich Jobs bieten. Schließlich aber wird man das System durch entschiedene Berufsbildungsmaßnahmen flankieren und auch im öffentlichen System für sie Plätze schaffen müssen. Einen Einwand allerdings muss man aufgeben. Bei einer Grundsicherung würden sich die Menschen einen guten Tag machen und die Arbeit den anderen überlassen. Mit dem Sockelbetrag der Grundsicherung kann man nicht gut leben. Es wird einige geben, die sich daran genügen lassen. Das ist in gar keiner Weise das gesellschaftliche Problem. Empirisch ist erwiesen, die allermeisten Menschen, die unten sind, wollen arbeiten, um in bessere Verhältnisse zu kommen. Es ist der Vorzug des hier anvisierten Systems der Grundsicherung, gedeihliche Verhältnisse erst durch Arbeit entstehen zu lassen. Wer die Verhältnisse nimmt, wie sie sich unter der Marktgesellschaft entwickeln, kann sich über die Bedingungen, Gerechtigkeit in der Gesellschaft Geltung zu verschaffen, keiner Illusion hingeben. Anders als in der Moral liegt die Gerechtigkeit gerade nicht schon am Grunde der Gesellschaft. Die Moral wird im soziologischen Verständnis der Moderne von jedem Neugeborenen in der frühen Kindheit entwickelt. Jeder lernt in den Gemeinschaften unter den dichten Kommunikationen und Interaktionen der Lebensführung, den Interessen der bedeutsamen anderen Rechnung zu tragen. In jeder Gemeinschaft muss man auf das Wohl der anderen so gut bedacht sein wie auf das eigene Wohl. In Gesellschaften ist das nicht in gleicher Weise der Fall. Gesellschaften sind keine Gemeinschaften. Gesellschaften werden so gebildet, wie sie sich aus den Machtpotenzialen, die jeder zu erwerben vermag, formieren. Es hat in der hinter uns liegenden Geschichte nie eine gerechte Gesellschaft gegeben, nie eine, in denen Gerechtigkeit bereits in deren Strukturen eingelassen war. Auch in der Marktgesellschaft sind Menschen so miteinander verbunden, wie es der Erwerb der Handlungs- und Machtpotenziale auf dem Markt bewirkt. Gewiss, auch in der Gesellschaft ist Moral bedeutsam. Sie ist notwendig, um den Verkehr zwischen den Subjekten zu ermöglichen. Niemanden töten, niemanden verletzen, niemanden in seiner Ehre beeinträchtigen, das sind die moralischen Normen, die auch in der Gesellschaft notwendig sind und auch tatsächlich in allen Gesellschaften ausgebildet werden. Sie reichen aber auch nicht weiter, als es der Begegnungsverkehr erfordert. Anders als in Gemeinschaften ist es in der Gesellschaft gerade nicht notwendig, sich um das Wohlergehen des Fremden zu sorgen. Es kommt denn ja auch selten vor, dass jemand hingeht, sein Haus verkauft, um den Erlös den Armen zu geben. Gewiss, es gibt ein Mitgefühl für den Fremden, darauf beruhen die Solidaritätsbekundungen bei Unfällen und Katastrophen, aber das Mitgefühl reicht nicht hin, um die Sorge um den anderen zur Notwendigkeit und also zur moralischen Pflicht werden zu lassen. Nein, Auf Moral kann Gerechtigkeit nicht gegründet werden. Der Zwang des Bewusstseins, der die Moral kennzeichnet, steht für die Gerechtigkeit gerade nicht zur Verfügung. Das macht das Problem aus. Warum soll Gerechtigkeit dann überhaupt sein? Ich habe die Begründung mitgeführt. Menschen sind ihrer anthropologischen Verfassung nach darauf angewiesen, ein Leben über Sinn zu führen. Was aber in einer Gesellschaft als sinnvoll gilt, wird von den Möglichkeiten bestimmt, die von dem Entwicklungsstand der Gesellschaft eröffnet werden. Jeder muss an diesen Möglichkeiten teilhaben können, wenn er der anthropologischen Verfassung seiner Lebensform gerecht werden will. Wir haben in der Neuzeit ein Bewusstsein davon gewonnen, unter selbstgeschaffenen Bedingungen zu leben. Wir haben damit auch die Verantwortung für die Lebensform des Menschen in der Moderne gewonnen. Sich nicht der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet wissen zu wollen, will mir deshalb wie ein Sakrileg gegen die menschliche Lebensform erscheinen. Den Menschen in der Gesellschaft ist das sehr wohl bewusst. Manch einer wird sich die Meinung Sokrates zu eigen machen wollen. Ich fürchte, so hat Platon ihn sagen lassen, es möchte doch frevelhaft sein, zugegen zu sein, wo die Gerechtigkeit geschmäht wird. Sokrates lebte in einer Welt, in der Gerechtigkeit am Grunde des Seins gelegen war. In unserer lässt sich der Gerechtigkeit nur politisch Geltung verschaffen. Dazu müssen die, die sie einfordern, sich auch das politische Machtpotenzial verschaffen. Damit rückt das Problem unseres Parteiensystems in den Blick. Doch das ist ein anderes Thema.
Der soziale Kitt der Gesellschaft. Was ist Gerechtigkeit? In der SWR 2 Aula hörten Sie einen Vortrag von Günter Dux, Professor für Soziologie in Freiburg. Das Manuskript und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. Günter Dux hat auch ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt »Warum denn Gerechtigkeit? Die Logik des Kapitals« und ist erschienen beim Fellbrück Wissenschaftsverlag.